ARD.
Habt ihr denn rausfinden können, was die Menschen bewegt, Mitglied in so einem Fake-Königreich zu werden?
Das zeigt natürlich erstmal oberflächlich eins, dass es offenbar nicht wenige Leute gibt, die so einen Erlösungswunsch haben.
Kann man jetzt sagen, dass die überwiegend aus dem Osten kommen oder hatte der deutschlandweit Anhänger?
Man kann absolut nicht sagen, dass es ein ostdeutsches Phänomen ist, weil genügend Unterstützer des Königreichs kommen sowohl aus den sogenannten alten Bundesländern als auch aus dem Ausland.
Wir haben 2012, kurz nach der Krönung, damals einen Bericht gemacht. Da muss ich sagen, da haben wir damals auch eher über ihn gelacht. Da fanden wir das damals auch albern. Vielleicht haben wir damals auch nicht so genug dahinter geschaut. Aber ich hätte damals nicht für möglich gehalten, dass er so lange durchhält.
Er hat mit den Medien gespielt und für viele Medien war er natürlich auch immer ein dankenswertes Berichtsobjekt. Weil es teilweise so skurril und so schillernd war, wie dieser Mann sich da präsentiert hat.
Im Mai wurde der Reichsbürger und selbsternannte König Peter Fitzek verhaftet. Mit ihm sitzen drei weitere Anhänger des Reichsbürgerstaats in Untersuchungshaft. Es gab Razzien, bundesweit, an verschiedenen Standorten. Mit Thomas Datt und Edgar Lopez will ich in dieser Podcast-Folge über den Reichsbürgerstaat des selbsternannten Königs sprechen, warum er doch eine beträchtliche Anzahl an Anhängern hatte, wie er sich finanzierte und wie es ihm gelang, jahrelang mit unerlaubten Bank- und Versicherungsgeschäften Geld zu sammeln und Immobilien zu kaufen. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und herzlich willkommen, Thomas.
Hallo.
Und herzlich willkommen, Edgar.
Hallo.
Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. 13 Jahre gab es dieses sogenannte Königreich, Thomas. Ist denn jetzt mit diesen Razzien und mit der Verhaftung von Peter Fitzek dieses Königreich wirklich zerschlagen?
Das wird sich zeigen. Also die Maßnahmen, die der Staat ergriffen hat, sind ja schon sehr massiv. Mit dem Vereinsverbot, was er am 13. Mai vollstreckt hat, ist ja auch das gesamte Vermögen beschlagnahmt worden. Sind alle Institutionen, Scheininstitutionen, auch Vereine, die in Verbindung mit dem sogenannten Königreich stehen, verboten worden, auch ihre Wiederbetätigung in anderer Form. Du hast es ja selber schon gesagt, der selbsternannte König und drei seiner Vertrauten sitzen in Untersuchungshaft. Der Vorwurf ist Redelsführerschaft in einer kriminellen Vereinigung. Da ist wahrscheinlich Ende des Jahres oder vielleicht Anfang nächsten Jahres mit einem Prozess zu rechnen. Ist schon alles sehr massiv. Man muss allerdings auch sagen, der Peter Fitzek hat ja in der Vergangenheit schon mehrfach in Haft gesessen. Er hat danach immer wieder weitergemacht. Er hat auch trotz Verboten, nicht erlaubter Geschäfte immer neue Wege gefunden, um diese Geschäfte dann noch trotzdem weiterzuführen. Wir haben auch einen Teil seiner Anhänger treffen können und da gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen. Es gibt Leute, die sagen, ja, es hat sich jetzt erledigt, aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, diese Idee wird bestehen bleiben, weil sie daran glauben und weil sie wahrscheinlich auch darauf vertrauen, dass Fitzek seine bisher gezeigte Ausdauer auch über eine mögliche Haftstrafe hinaus beibehält.
Vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, vor allen Dingen, die uns aus Mitteldeutschland zuhören oder aus Sachsen-Anhalt, wird das Königreich Deutschland ein Begriff sein, lag vielleicht auch daran, dass es dadurch Peter Fitzek immer wieder eine größere Medienpräsenz gab. Aber wir wissen ja auch, wir haben Hörerinnen und Hörer außerhalb des Sendegebiets. Deshalb, Edgar, vielleicht bitte noch mal so zwei, drei Sätze. Was ist denn eigentlich das Königreich Deutschland?
Also das Königreich Deutschland ist eine sogenannte Reichsbürgergruppe, eine Gruppe von Selbstverwaltern, die sich über die Jahre zusammengefunden hat, die vor allem aus dem esoterischen Spektrum kommt, die sich irgendwann gesagt haben, okay, wir legen die Bundesrepublik Deutschland und ihr Staatswesen, ihre Grundzüge, ihre freiheitlich-demokratische Grundordnung ab und begeben uns in einen eigenen Staat, ein eigenes Königreich. Haben dafür natürlich eigene Grundsätze, die wir aufbauen, eigenes Kastensystem. Wir führen auch ein eigenes Währungswesen ein, also dieses sogenannte Engelsgeld. Und für diesen Staat kreieren wir dann halt eigene Institutionen, also ein eigenes Bankenwesen, ein eigenes Versicherungswesen und versuchen uns dann letzten Endes mit anderen Wirtschaftszweigen, also die wir halt bewirtschaften können, beispielsweise in der Landwirtschaft oder im Handwerk, uns mehr oder minder autark zu machen vom restlichen Staatswesen.
Thomas, was macht denn jetzt diese Gruppierung so besonders problematisch?
Ist die größte Gruppe mit mindestens 4.500 Mitgliedern und Unterstützern. die es in Deutschland gibt, aus dieser sogenannten Reichsbürger- und Selbstverwalterszene. Wie viele vertreten sie eine stark antisemitisch grundierte Ansicht? Also das Königreich Deutschland lehnt explizit das Zinssystem ab, das sogenannte Bankenkartell, was eben nur dazu diene, die fleißig arbeitenden Menschen auszunutzen. Ist halt ein altes antisemitisches Lied, was seit Jahrhunderten gesungen wird, und das führen die fort und empfehlen sich als Alternative dazu und betrachten sich ja auch eigentlich als legitimen Nachfolger des Deutschen Reiches. Was wir jetzt haben, also die Bundesrepublik, ist ja für sie nur ein Besatzungswesen beziehungsweise eine zwischenzeitliche Verwaltung durch die Deutschland GmbH. Vor dem Königreich Deutschland hat der Peter Fitzek schon so eine Vorgängerkonstruktion gehabt, sogenannte Neudeutschland. Da war ja explizit davon die Rede, dass man das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 wiederherstellen will. Man ist auch nicht bereit, die völkerrechtlich vereinbarten Grenzen in Europa zu akzeptieren.
Nochmal zu Peter Fitzek. Du hast da ja schon viele Fernsehbeiträge bei Exakt und auch bei Fakt gemacht. Ihr habt jetzt diesen Film gemacht dazu. Der heißt Das Ende vom Königreich Deutschland. Kann man sehen in der ARD Mediathek. Und da kommt auch immer wieder so ein Videoausschnitt vor von der Krönungsfeier, den sogenannten Peter dem Ersten, der sich da selbst gekrönt hat. Für alle, die Peter Fitzek noch nicht gesehen haben, das ist ein eher kleiner Mann, der ist durchtrainiert, der hat so ganz dünne, dunkle Haare zu einem Zopf gebunden. Was ist das für ein Typ, Thomas?
Er ist Jahrgang 1965, hat in Wittenberg, die Stadt, aus der er kommt, Koch gelernt und hat dann in den 90er Jahren, muss man ja vielleicht für Leute, denen es aus Altersgründen oder vielleicht aus Entfernungsgründen nicht so bewusst ist, nochmal zeigen, Ostdeutschland war ja damals stark im Umbruch nach der Wiedervereinigung. Und es war eine Zeit von Massenarbeitslosigkeit, von Neuorientierung, aber auch von bis dahin unbekannter Freiheit. Und da passt auch ein bisschen diese 90er-Jahre-Biografie von Peter Fitzek dazu. Er war Türsteher, er hat diverse Läden nacheinander gehabt, eine Videothek, einen Jeansladen. Dann hat er eine Kampfsportschule aufgemacht und später einen Esoterikladen in der Innenstadt, hat auch mehrfach Indien bereist. Und da hat sich offenbar diese esoterische Neigung verstärkt. Und er fing dann auch schon in diesem Laden an, Leute zu agitieren und hat dann angefangen, Leute um sich zu scharen. Erst mit dem sogenannten Neudeutschland als Alternative zum bestehenden System und dann ab 2012 mit diesem Königreich Deutschland, wo er sich ja da auf so eine bis heute ja sehr skurrile Weise zum König krönen ließ, aber er hat einfach gewollt, dass Leute ihm folgen. Ihm war das nicht genug, einen Laden zu haben und ein paar Überzeugte zu haben, sondern ich glaube, er wollte vorangehen und er wollte, glaube ich, auch angehimmelt werden.
Das ist ihm ja offenbar auch gelungen, ne? Wenn man dieses Video anschaut, das wirkt ja auf unser Eins ein bisschen skurril.
Ja, muss dazu sagen, weil du ja sagtest, ich habe so viele Fernsehberichte gemacht. So viel waren es gar nicht. Wir haben damals 2012, kurz nach der Krönung, damals einen Bericht gemacht. Da muss ich sagen, da haben wir jetzt auch eher über ihn gelacht. Da fanden wir das damals auch albern. Muss man dazu sagen, es gab damals ja, wie es bis heute ist, so unterschiedliche Entwicklungen in dieser Reichsbürgerszene, die sich damals so flächenmäßig entfaltete, gerade im Osten. Und uns hat damals viel mehr eine andere Geschichte umgetrieben. Der haben wir auch viel mehr Akzent gegeben. Es gab damals eine Reichsbürgergruppe in Sachsen. Die hatten eine eigene Polizei, also eine Ersatzpolizei mit Uniform, deutsches Polizeiswerk. Und die hatten tatsächlich einen Gerichtsvollzieher, der bei einem von ihnen vollstrecken wollte. Die hatten die gefesselt, so aus ihrer Sicht festgenommen. Und das war natürlich damals viel beunruhigender, weil das auch Schockwellen in die Justiz- und Gerichtsvollzieherszene gesendet hat, dass da jetzt eine völlig neue Form von Militanz entstanden ist. Und Fitzek wirkte da im Vergleich wie so ein sektenartiger Spinner. Vielleicht haben wir damals auch nicht genug dahinter geschaut. Aber ich hätte damals nicht für möglich erhalten, dass, wie gesagt, 2012, 13 Jahre her, wie du vorhin schon gesagt hast, dass er so lange durchhält.
Noch ein bisschen einen tieferen Blick in die Psyche und die Art und Weise von Peter Fitzek bekommen wir später in dem Gespräch, denn euch ist es gelungen, jemanden zu treffen, der den schon aus Kindertagen kennt. Ich würde jetzt erstmal mit den Vorwürfen weitermachen, denn da geht es ja vor allen Dingen um sein Geschäftsgebaren. Also er hat unerlaubte Banken- und Versicherungsgeschäfte betrieben. Der stand also mehrfach vor Gericht, unter anderem wegen des Vorwurfs schwerer Untreue, saß in Untersuchungshaft. Aber der fühlte sich offenbar auch immer unangreifbar. Wir hören da mal in ein Interview rein, das Peter Fitzek MDR Exactly 2022 gegeben hat.
Insgesamt hat man mir 127 Strafverfahren angedichtet. Und was ist passiert? Ich bin immer noch hier.
Edgar, man versteht immer gar nicht so richtig, wie sich dieser Mann so lange halten konnte und agieren konnte, ohne sich an Gesetze und Regeln zu halten in diesem Land.
Also bezogen auf seine Bankengeschäfte und die ganzen Finanzgeschäfte, die er getätigt hat, hat ja die BaFin, also die Bankenaufsicht für die Bundesrepublik Deutschland, schon relativ früh ihm untersagt, diese Geschäfte zu führen. Also da ging es dann um seine Bank in der Innenstadt von Wittenberg, die er da geöffnet hatte, und dann weitere Versicherungsgeschäfte und Kreditgeschäfte, die er da getätigt hat. Das wurde ihm schon relativ früh untersagt. Nun ist es aber natürlich so, dass man in diesem Bereich bestimmte Fristen einfach hat, die man einhalten muss. Und dann wird sich natürlich so eine Institution wie die BaFin auch an den vorgegebenen Rechtsweg halten. Also dann gibt es eine Aussage, dass man halt Geschäfte nicht mehr tätigen darf. Dann wird im Zweifelsfall auch mal ein Widerspruch erteilt durch Fitzek. Und in bestimmten Punkten hat er die Geschäfte, die er getätigt hatte, auf andere Leute übertragen. Also da sind dann Strohmänner eingesprungen und haben halt diese Geschäfte weitergeführt oder halt Strohinstitutionen, bestimmte Vereine, die es da gegeben hat. Man kann halt nicht sagen, dass es halt so lange gedauert hat, weil es ist etwas passiert, aber es ist eben nicht so schnell passiert, dass man schon relativ früh sagen konnte, dass da ein Riegel der ganzen Sache vorgeschoben wird.
Aber nochmal die Nachfrage, der hat das ja nicht im Internet gemacht oder irgendwie im Darknet oder im Verborgenen, sondern der hatte in der Fußgängerzone von Wittenberg, die Bilder gibt es, ein Geschäft eröffnet, da stand oben drüber Königliches Schatzamt, das war seine Königliche Reichsbank, und hat da ganz offen geworben für Finanzprodukte. Ich habe noch ein Bild der Rentenkasse ohne Generationsvertrag im Kopf. Da fragt man sich ja schon, also Wittenberg ist eine Kreisstadt, es ist eine Stadt mit 50.000 Einwohnern, wie sowas sein kann.
Das hat ja Edgar angedeutet, also die BaFin, die war ja wirklich sehr konsequent, und das hat ja der Abwickler so beschrieben, der im Auftrag der BaFin tätig ist, der Herr Oppermann, Rechtsanwalt aus Nürnberg, dass die BaFin die einzige Behörde war, die von Anfang an konsequent gegen Fitzek und seine Aktivitäten vorgegangen ist. Das muss man vielleicht auch nochmal so laienhaft, bin ja auch nur Laie in dem Bereich, aber sich selber nochmal verdeutlichen. Klingt ja erstmal so, ja, wieso möchte sich jetzt hier Staat ein? Warum können Leute nicht Geschäfte machen? Ich meine, eine Bank und eine Versicherung, das ist halt nicht irgendwas, oder eine Krankenkasse. Das sind ja Sachen, da braucht man eine Lizenz für vom Staat. Und die Idee dahinter ist ja nicht, wie Fitzek suggeriert, dass die jüdischen Geldeliten alles allein kontrollieren wollen, sondern die Idee ist ganz einfach, dass man Sicherheiten braucht, damit nicht Systeme ins Wanken geraten. Weil wenn nämlich zum Beispiel eine Bank keine Rücklagen hat und es gibt Probleme, dann stehen am Ende die Kundinnen und Kunden vielleicht Nese da, haben nichts mehr von dem. Und im Zweifelsfall muss dann der Staat einspringen, wenn es eben relativ viele Leute betrifft, beziehungsweise existenziell betrifft. Das sind also erstmal so ganz simple Schutzmechanismen, die er halt versucht hat zu unterlaufen. Dann sagt die BaFin halt, du hast keine Genehmigung, deshalb untersagen wir das. Du hast jetzt die Chance, das selber abzuwickeln. Er hat im Prinzip davon profitiert, dass wir einerseits ein bürokratischer, aber auch ein sehr liberaler Rechtsstaat sind. Dann hat er das natürlich nicht gemacht. Dann hat er Widerspruch eingelegt, sein gutes Recht. Dann wurde das vor Verwaltungsgerichten geurteilt. So dauert ja auch eine Weile. Und wenn dann die BaFin mit diesem Verbot oder der Untersagung der Geschäfte durch war, dann hat sie ja auch Objekte wie zum Beispiel diesen ersten großen Sitz, das alte Krankenhaus in Wittenberg 2017, geschlossen und beschlagnahmt. Aber er hat dann halt weitergemacht, wie Edgar das beschrieben hat. Und dann darf man, glaube ich, ähnlich unterschätzen, man muss immer ein bisschen feucht sein, wir Journalisten neigen ja immer sehr dazu, dass wir vor allen Dingen hinterher gern alles besser wissen. Manches war ja auch neu oder neuartig, ja, an dem, was er gemacht hat.
Das heißt, dass jemand einfach quasi nicht so agiert hat, wie es das System vorgibt und dadurch alle verblüfft
hat. Wie du ja sagst, man wundert sich ja, wie kann jemand einfach eine Bank in der Innenstadt von Wittenberg aufmachen? Das hat natürlich auch erstmal die Behörden verblüfft, also auch die lokalen Behörden, für die das natürlich auch was Neues war. Und man hatte doch bei den Gerichten gemerkt, also Fitzek ist ja jahrelang mit einem Fantasiekennzeichen rumgefahren, hat seinen Führerschein abgegeben und hat aber Jahre gedauert, ehe er da mal verurteilt wurde. Ich frage, wie kann das sein? Kein anderer Mensch würde, wenn er wiederholt und renitent ohne Führerschein fährt, davonkommen. Das hatte man unterschätzt. Dann ist er im Zusammenhang mit diesen unerlaubten Bankgeschäften vom Landgericht, da kam auch in Untersuchungshaft, zu einer Haftstrafe verurteilt worden, 3 Jahre, 8 Monate wegen Untreue und dieser unerlaubten Geschäfte. Und der Bundesgerichtshof hat dann wegen Formfehlern dieses Urteil aufgehoben. Fitzek behauptet bis heute, der BGH habe ihn freigesprochen. Das stimmt überhaupt nicht. Der BGH hat dieses Urteil wegen Fehlern aufgehoben und hat es zur Neuverhandlung ans Landgericht zurückverwiesen. Nun wissen wir ja, sowas dauert. Also wenn die Prüfung der gerichtlichen Entscheidung nach oben wandert, das dauert lange, weil der BGH ist ja für ganz Deutschland zuständig, hat natürlich auch viel zu tun. Da war natürlich einige Zeit vergangen und dann haben die Richter in Halle natürlich abgewogen. Der hat schon in Untersuchungshaft gesessen und der lange Zeitraum. Und dann haben die das Verfahren eingestellt, aber er ist nicht freigesprochen worden. Das heißt, es war auch so ein Lernprozess bei den Behörden. Er war lange Zeit ausdauernder als die Behörden, bis auf die BaFin. Und es hat sich dann geändert, nachdem er nach Sachsen gekommen ist. Dann haben sich die Behörden auch zusammengeschlossen, Verfassungsschutz, Polizei, Finanzbehörden, und haben dann auch wirklich im Informationsaustausch kooperiert. Und ab 23 hat man ja auch wirklich die Daumenschrauben angezogen.
Also ich glaube, man unterschätzt auch immer wieder, wie sehr Verwaltungen, Behörden sich auf solche neuen Entwicklungen auch erstmal einstellen müssen. Da ist man relativ oft erstmal überrascht und guckt halt, was da jetzt passiert. Und dann müssen natürlich aber auch Verwaltungen und Behörden erstmal geschult werden, ne? Also bis dann die Behörden in Sachsen beispielsweise dann auch mal mit dem Ordnungsamt, aber auch dem Veterinäramt oder mit dem Bauamt auf bestimmte Sachen geguckt haben, das hat eine ganze Weile gedauert. Das darf man nicht unterschätzen. Mittlerweile ist es natürlich so, dass die Behörden da gelernt haben und schon wissen, was sie halt damit machen sollen. Aber diese Zeit des Lernens für Behörden und Verwaltungen, die darf man natürlich auch nicht unterschätzen.
Peter Fitzek hat mit diesen unerlaubten Banken und Versicherungsgeschäften Geld eingesammelt, und zwar richtiges Geld. Denn für seinen Fantasiestaat hatte er ja eigentlich eine andere Währung, Thomas.
Genau, er hatte erst das Engelgeld, das sogenannte Engelgeld, und dann die neue Deutsche Mark. Die neue Deutsche Mark ist eine reine fiktive Binnenwährung geblieben, die man zum Beispiel dazu benutzt hat, um so eine Art Tauschbörse mit befreundeten oder sich dem Königreich anschließenden Unternehmen verband. Und da wurde dann auch den Unternehmen suggeriert, sie könnten dort ohne Mehrwertsteuer auskommen, könnten auch Sozialabgaben verzichten, also alle Dinge, die völlig glasklar rechtswidrig sind, wo aber offenbar Leute dachten, sie können das System unterlaufen. Das ist, glaube ich, ein Teil der Anziehungskraft dieser Geschichte. Was das echte Geld angeht, das spielt ja eine viel größere Rolle.
Ja, wie viel ist das denn? Weiß man das denn überhaupt?
Naja, also der Abwickler, der Rechtsanwalt aus Nürnberg, der Herr Oppermann, sagt, diese eingezogenen Objekte und den Überblick, den man bisher hat, hat einen Wert von 7 bis 12 Millionen. Man muss sagen, bei der Verbotsrazzia wurden etwa 100.000 Euro in bar gefunden. Dieses Konstrukt hat von Anfang an immer Schulungen gemacht, die nicht billig waren. Du musst dir deine Staatsbürgerprüfung, die musst du dir kaufen, also da musst du bezahlen. Du musst, wenn du dort ein Tagesvisum, um da zu helfen oder zu besuchen, musst du was bezahlen. Und dieses Geld, da haben wir auch nochmal nachgefragt, dieses Geld ist nie irgendwie verbucht worden. Es gab jetzt nicht irgendwie so ordentliche Listen, und dass man das jetzt nachgucken könnte für das Seminar. Das heißt, da ist auch ganz viel Unwägbarkeit, wie viel das am Ende wirklich war. Dann darf man nicht vergessen, die Immobilien, die Peter Fitzek bzw. seine Strohmann gekauft haben, haben sie zum Teil auch überteuert gekauft.
Also über den Preis,
ja,
über dem, was sie eigentlich weit
gewesen sind. Naja, um den anderen werden. Zum Beispiel dazu zu kriegen, dass es ihn verkauft und trotzdem im Grundbuch bleibt, damit sie nicht Vertrag mit irgendeiner Institution der Bundesrepublik machen. Dafür wurde viel Geld ausgegeben. Dann darf man auch nicht vergessen, der König und sein Gefolge haben auch davon gelebt.
Also nur mal so als Beispiel, damit man sich das vor Augen führen kann. Der Rechtsanwalt Oppermann hat uns gesagt, dass er über die vergangenen 10 Jahre ungefähr 10 Fahrzeuge vom Königreich Deutschland beschlagnahmt hat. Das waren natürlich nicht nur irgendwelche Schrottkarren, sondern das waren gute Mittelklassewagen, die da teilweise beschlagnahmt wurden. Also das gibt, glaube ich, schon mal so einen Eindruck davon, wie viel Geld da über die Jahre geflossen ist.
Und bei dem Geld, das fand ich ja interessant, und diesen Ton, den würde ich auch gleich nochmal spielen. Ihr habt schon ein paar Mal gesprochen über diesen Rechtsanwalt Stefan Oppermann, der da im Auftrag der Bankenfinanzaufsicht tätig geworden ist. Denn frappierend für mich ist es ja so gewesen, dass ganz viele Leute ihr Geld auch überhaupt nicht wiederhaben wollten.
Nach inzwischen vorgefundenen eigenen Materialien gehen wir davon aus, dass es wohl um 7 bis 12 Millionen Euro gehen muss, die wir wissen. Es gibt dann öffentliche Aufrufe, ähnlich wie bei einem Insolvenzverfahren, wo die Gläubiger öffentlich aufgerufen werden, sich zu melden. Sie können davon ausgehen, dass bei den Verfahren um Peter Fitzek herum sich viele gar nicht melden. Einige aus Scham, andere, weil sie eigentlich ihm freiwilliges Geld gegeben haben und sie eigentlich gar nicht wiederhaben wollen. Weil sie wussten, was sie tun.
Weil sie wussten, was sie tun, und sie wollten das Geld eigentlich gar nicht wiederhaben. Hat euch das überrascht?
Also mich persönlich hat es nicht überrascht. Vielleicht am Anfang wird es Leute gegeben haben in den Wittenberger Zeiten, die ihm auf den Leim gegangen sind, die halt wirklich gedacht haben, okay, das ist jetzt hier, das ist mal was Neues. Das hat ja der Oppermann auch gesagt, oh, hier, das ist hier eine königliche Bank, das muss legitim sein. Und die werden dann, glaube ich, auch relativ schnell dann ihr Geld zurückgefordert haben. Aber mit der Zeit gab es natürlich dann immer mehr Leute, die auch dieses Ideenkonstrukt unterstützt haben und denen es dann natürlich egal war, wenn sie eine Summe X an Fitzek bzw. das Königreich zur Verfügung gestellt haben. Die haben das ideologisch 1a unterstützt und denen war es dann im Zweifelsfall auch egal, wenn dieses Geld eingezogen wurde.
Ich habe vor 2-3 Jahren mal mir so ein Formular besorgt, also so ein Abtretungsformular, wenn du dem Königreich oder einer seiner Institutionen Geld überlässt. Und da muss man sagen, da ist ganz klar im nicht ganz so kleingedruckten festgehalten, dass du keinen Anspruch darauf hast, dieses Geld wiederzubekommen, wenn du es willst, sondern dass das allein der Entscheidungsgewalt des Königreichs Deutschland obliegt und auch ihrer Leistungsfähigkeit zu dem Zeitpunkt. Das heißt, zumindest die Leute, die es gelesen haben, wussten noch ganz genau, worauf sie sich einlassen. Also jenseits jetzt des ideologischen Unterstützenwollens gab es auch noch diesen Aspekt, dass die Leute tatsächlich nicht getäuscht wurden. Und deshalb haben die, die das zumindest bewusst gemacht haben, das offenbar in Kauf genommen, dass dieses Geld gegebenenfalls eben für sie nicht mehr verfügbar ist.
Das eine, weshalb Peter Fitzek jetzt verhaftet worden ist, ist der Vorwurf unerlaubter Banken- und Versicherungsgeschäfte. Aber es gibt auch noch, Thomas, den Vorwurf der Redelsführerschaft einer kriminellen Vereinigung. Was steckt denn da dahinter?
Mit diesem Vereinigungsgedanken, dass man sich zusammengeschlossen hat, damit es nicht unbedingt eine formal gültige Vereinigung oder ein Verein oder eine andere Rechtsform verbunden, sondern dass sich Leute zusammengeschlossen haben mit der Absicht, Straftaten zu begehen und das auch wiederholt geplant. Und der Generalbundesanwalt rechnet offenbar, dass immer wieder die Versuche, die Gesetze der Bundesrepublik zu unterlaufen, indem man zum Beispiel unerlaubte Bank-, Versicherungs-, Rentengeschäfte macht, als so ein Muster dazu, es zieht sich ja auch schon seit vielen Jahren, dann betreibt ja diese Gruppierung offen Separatismus von der Bundesrepublik Deutschland, indem sie nicht akzeptiert und sicher als Alternative und als eigentlichen Ersatz, als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches definiert, völkerrechtliche Verträge nicht akzeptiert, also sprich die Grenzen der Bundesrepublik. Und man muss sehen, man hat ja zahlreiche Unterlagen gesichert und so weiter, ob da noch mehr Sachen zum Vorschein kommen.
Warum hat man denn eigentlich jetzt zugeschlagen? Gab es da irgendwie einen bestimmten Grund dafür?
Es gibt keinen wirklich technischen, alleinigen Grund, warum das jetzt passiert ist. Die ganzen Ermittlungen, die wurden halt über Jahre hinweg geführt. Und dann hatte man halt im Jahr 2024 ja noch Anordnungen der BaFin, dass bestimmte Geschäfte einzustellen sind. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, wo sich die unterschiedlichen Bundesbehörden ausgetauscht haben und einen Zeitpunkt gefunden haben, an dem sie das jetzt machen wollen. Man hätte das jetzt wahrscheinlich auch im Sommer machen können. Da hätte es kein anderes Ergebnis gegeben, aber man hat sich halt dafür entschieden, das im Frühjahr zu machen.
Du hast es anfangs schon mal gesagt, das sind mehrere tausend Anhänger, die dieses Fantasiekönigreich hatte. Ihr habt auch Listen auftun können mit Namen von Mitgliedern. Wie muss man sich das vorstellen? Also was ist das für eine Anhängerschaft, die der Peter Fitzek da um sich geschart hat?
Diese Liste, die haben wir natürlich auch überprüft, ob sie echt ist, die enthält im Grunde jede Unterstützerin, jeden Unterstützer des Königreichs seit der Gründungszeit bis Juni 22. Aus diesem Zeitpunkt ist die Liste. Da sind natürlich auch Leute drunter, die sich abgewandt haben vom Königreich, die auch nur mal sporadisch Kontakt hatten. Aber auch viele, die noch heute dabei sind. Berufe standen auf der Liste nicht, aber wir haben Folgendes gemacht. Wir haben mit Hilfe von Leuten, die uns dabei unterstützt haben, haben wir das für Hotspots des Königreiches mal durchgeguckt. Berlin, ungefähr 200 Mitglieder, Unterstützer. Dresden und Leipzig, ungefähr jeweils 100. Und es war dann schon interessant, wie viele eben offenbar nicht nur eine esoterische Neigung haben, sondern auch mit Esoterik ihr Geld verdienen.
Die Anfänge des Königreichs Deutschland liegen in Wittenberg, das ist in Sachsen-Anhalt. Und wenn man jetzt auf die Anhänger schaut, ihr habt euch ja damit beschäftigt, wo die alle wohnen, Edgar, kann man jetzt sagen, dass die jetzt überwiegend oder nur aus dem Osten kommen oder hatte der deutschlandweit Anhänger?
Also man kann absolut nicht sagen, dass es ein ostdeutsches Phänomen ist, weil genügend Leute, genügend Unterstützer des Königreichs kommen sowohl aus den sogenannten alten Bundesländern als auch aus dem Ausland. Einer der Hauptadjutanten von Fitzek ist Marco G., der aus der Schweiz kommt und der mittlerweile auch daran arbeitet, dass das Königreich Deutschland in der Schweiz mehr Anhänger gewinnt und dort ebenfalls also mehr wirtschaftliche Geschäfte und finanziellen Umsatz betreibt. Von daher ist es absolut nicht bloß ein ostdeutsches Phänomen.
Thomas, ihr habt auch für den Film, ich nenne nochmal den Titel, Das Ende vom Königreich Deutschland, zu sehen in der ARD-Mediathek und auf YouTube, auch mit Anhängern gesprochen. Habt ihr denn rausfinden können, was die Menschen bewegt, Mitglied in so einem Fake-Königreich zu werden?
Ich glaube, wenn man diese Sommersprossenkarte für Deutschland, die sich ergibt, wenn man die Namen aus der Liste auf eine Karte legt, zeigt natürlich, glaube ich, erstmal oberflächlich eins, dass es offenbar nicht wenige Leute gibt, die so einen Erlösungswunsch haben oder, sagen wir mal platter gesagt, den Wunsch nach einer Alternative, egal wie man das jetzt selber findet, zum Bestehenden. Und dann ist es natürlich für viele offenbar auch Teil ihrer persönlichen Sinnsuche gewesen, vielleicht auch so ein Erlösungswunsch. Als wir in Dresden unterwegs waren, haben wir eins der sehr frühen Mitglieder des Königreiches aufgesucht. Der wohnte allerdings nicht mehr an der Adresse, aber seine schon sehr betagten Eltern, die natürlich sehr aufgeregt waren, als wir da kamen. Deshalb haben wir auch gar nicht versucht, sie vor die Kamera zu bekommen. Aber wir haben uns mit ihnen unterhalten und das Interessante war, der Sohn, der schon länger nicht mehr bei ihnen lebt, hat praktisch so eine Reise für sich gemacht, um offenbar sowas zu finden, wo er sich dran orientieren kann. Der war auch bei Hare Krishna und eine dieser Stationen, wenn auch längeren Stationen, war eben dieses Königreich Deutschland. Die Mutter hat dann auch noch mit ihrem Sohn telefoniert und ihn gefragt, ob er mit uns reden würde. Das wollte er nicht, aber wir wissen, dass er dieses Königreich auch wieder verlassen hat. Und wir haben noch einen anderen Mann getroffen, der auch zu einem der sehr frühen Mitglieder gehört. Der wollte natürlich auch vor keine Kamera. Der hat allerdings gesagt, er denkt, dieses Königreich wird weiter bestehen. Er ist auch weiter Anhänger. Er glaubt auch, dass Fitzek weitermachen wird. Und sein Hauptmotiv war, so wie er mir gesagt hat, man sieht ja, wie hier alles den Bach runtergeht. Da vermischen sich auch so die in Deutschland, also auch historisch nicht wenig verbreitete Neigung zu einer gewissen Weltuntergangsstimmung, die sich in Krisenzeiten nochmal verschärft. Naja, und ein Teil der Leute, die davon offenbar stark berührt sind oder die das sehr beschäftigt, sucht dann in solchen, ja, ich würde es ja sagen, militanten Märchenwelten irgendwie den Ersatz und hofft, dass das wird.
Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass uns Medien, erst recht den Öffentlich-Rechtlichen gegenüber in bestimmten Kreisen, man kann wirklich sagen, feindselige Stimmung herrscht. Wie habt ihr das erfahren bei Dreharbeiten vor Ort? Wie ist man euch da gegenübergetreten?
Muss man ganz klar sagen, wenn man sich in diesem Bereich bewegt, bei Reichsbürgern, das ist kein Besuch bei Freunden. Das weiß man. Wir berichten seit 2012 über Reichsbürger. Das Anstrengende ist nicht so sehr ihre Feindseligkeit, darauf ist man dann auch irgendwann eingestellt. Das Anstrengende bei Reichsbürgern ist immer, dass viele von denen so reden, als hätten sie eine Tapete verschluckt und diese Tapete beten sie dann immer her. Das heißt, diese Gespräche drohen immer kein Ende zu nehmen und drehen sich dann so im Kreis. Das ist auch tatsächlich nicht nur ein Problem für uns, sondern das ist auch ein Problem, was sich bei diesen Reichsbürgern teilweise in ihrem privaten Umfeld äußert, weil sie denn gegenüber anderen auch so auftreten. So eine Form von Missionierungssucht und Selbstimmunisierung. Da sind oft keine wirklich fruchtbringenden Gespräche möglich. Und vor allen Dingen wirkt es da manchmal auch wie Gehirnwäsche. Die Leute kommen dann offenbar schwer da wieder raus. Was allerdings im Zusammenhang mit dieser Recherche für mich viel verblüffender war, also weil damit hatte ich einfach nicht gerechnet. Wir waren ja relativ viel in Wittenberg unterwegs, wo der König herkommt, wo auch ein guter Teil seiner Anhängerschaft zunächst wohnte oder auch hingezogen ist, wo er bis heute Fans hat. Und das war ganz merkwürdig. In Wittenberg war es extrem schwierig. Niemand wollte offen darüber reden. Entweder weil die Leute damit nicht in Verbindung gebracht werden wollten oder weil sie wahrscheinlich Sachen manchmal nur aus zweiter oder dritter Hand wussten. Man darf ja nicht unterschätzen, in kleineren Städten verbreiten sich ja Gerüchte manchmal schneller, als man das so denkt, verselbstständigen sich dann auch. Und dann ist es so, dass diese Leute, die wir getroffen haben, nicht alle, aber zum Teil, auch wenn sie selber nicht dem Königreich anhängen oder anhängen würden, dass es doch immer wieder so Äußerungen gab, dass sie als so eine Art Robin Hood gesehen wird. Was natürlich absurd ist.
Also ist es nicht so einfach, mit Anhängern ins Gespräch zu kommen. Andererseits mein Eindruck ist, nachdem wir das ja jetzt über Jahre auch immer verfolgt haben, hier auch im Mitteldeutschen Rundfunk, Peter Fitzek selbst war schon bereit, vor der Kamera zu sprechen und hat sich geäußert.
Peter Fitzek war absolut bereit, vor der Kamera zu sprechen. Ich meine, er hat mit den Medien gespielt und für viele Medien war er natürlich auch immer ein dankenswertes Berichtsobjekt. Einfach, weil es teilweise so skurril und so schillernd war, wie dieser Mann sich da präsentiert hat. Gleichzeitig muss man natürlich mit sich selbst als Medium dann kritisch ins Gespräch kommen beziehungsweise sich hinterfragen, ob man mit seiner Art der Berichterstattung ihn nicht auch befördert hat. Das ist ganz klar, ne?
Ein Einblick, wie der so tickt, hat das Gespräch mit einem Kinder- oder Jugendfreund von Peter Fitzek gebracht, den ihr in dem Film hattet. Ihr habt da jemanden getroffen, der ist mit ihm aufgewachsen. Wer war das, Thomas?
Er ist René Sternberg. Der ist mit Peter Fitzek zusammen in den Kindergarten gegangen, dann noch in die Schule. Ja, in der Lehrlingszeit haben die mit anderen zusammen, weil der kam damals aus dem Westen, in die DDR geschwappt, so eine Kraftsportwelle. Und dann haben die halt zusammen trainiert, haben dann auch von der Gemeinde so einen Raum bekommen, den sie sich selber ausbauen mussten. Da haben sie dann zusammen trainiert. Da ging es natürlich auch, wie der Jugendfreund ganz freimütig sagt, in erster Linie darum, gut auszusehen, um Eindruck auf Mädchen zu machen. Er hat den Fitzek als jemand beschrieben, der eben so ein paar Vorteile hatte. Bei ihm waren die Trainingseffekte schneller und besser zu sehen als bei anderen. Das ist halt einfach sozusagen eine körperliche Veranlagung. Aber er war auch sehr ehrgeizig. Also er musste ja, weil er als Kochlehrling Schicht gearbeitet hat, auch öfter allein trainieren. Und er hat ja, wie der Jugendfreund erzählt hat, auch im Unterschied zu den anderen Eisbaden gemacht und hat auch im Unterschied zu den anderen nie Alkohol getrunken, nicht geraucht. Also zeigt schon, dass er sehr willensstark war. Wir waren ja auch, als wir dort unterwegs waren, in diesem eingemeindeten Dorf, auch bei der Mutter von Peter Fitzek, eine inzwischen sehr betagte Frau, sehr freundlich. Die sagte, sie könne das auch nicht so richtig erklären. Sie könne nur sagen, er habe immer sehr viel gelesen. Es gab so eine ziemlich lustige Geschichte. Die haben uns zwei Leute unabhängig voneinander erzählt. Allerdings ist es uns nicht gelungen, deshalb kommt die auch nicht in dem Film vor, wirklich rauszukriegen, ob die Leute, die aus erster Hand hatten in Wittenberg. Peter Fitzek war ja Ende der 90er Jahre auch Türsteher in Wittenberg bei einer Diskothek. Und da war mal, also das muss man jetzt vielleicht nochmal für die jüngeren Leute erklären, es war die Zeit vor den Handys. Aber der Wetterbericht, den gab es damals schon, hatte ein schweres Unwetter angekündigt. Und dann haben so Leute zum Peter Fitzek, Türsteher, gesagt, naja, das wird ja ganz schön heftig werden. Und dann soll Peter Fitzek gesagt haben, mit meinen Fähigkeiten sorge ich dafür, dass kein Regen fällt und dass es ruhig bleibt. So, dann kam dieses Unwetter auch hörbar drinne und dann haben Leute beim Rausgehen gesagt, na, Peter, ist ja nichts geworden. Und dann so er gesagt haben, naja, schlechte Energie, Hochspannungsleitung, Masten, es hat halt diesmal nicht seine volle Kraft entfalten können. Es zeigt halt, wenn es stimmt, dass er offenbar tatsächlich auch innerlich davon überzeugt war, von seinen übersinnlichen und esoterischen Fähigkeiten. Und dass es in der Praxis aber doch mal auffiel, dass es nicht immer hinhaut. Was erstaunlicherweise viele Leute unabhängig voneinander in Wittenberg erzählt haben. Fitzek war sehr auffällig. Er ist als sehr junger Mann immer mit einem sehr körperbetonten Shirt rumgerannt, auch im Winter, also kurzärmlich. Und hat dabei manchmal auch im Gehen ein Buch gelesen. Also er ist den Leuten auch schon durch sein Auftreten und die Betonung seiner Besonderheit aufgefallen. Also wie gesagt, was der Jugendfreund ihm erzählen konnte, dass er eben sehr willensstark war. Der Jugendfreund hatte dann in den späteren Jahren nicht mehr so viel Kontakt, weil er selber ungefähr 15 Jahre in Westdeutschland gearbeitet hat. Er hat Fitzek dann später nach seiner Rückkehr nach Wittenberg ab und zu mal getroffen und dann noch beim Klassentreffen vor über 3 Jahren.
Peter kam später, wir waren in der Gaststätte. Wir waren schon lange dabei, jeder spricht, jeder macht, jeder isst. Wo der Peter reinkam, war Totenstille in der Gaststätte. Ja. Und dann wollten die natürlich wahrscheinlich mitkriegen, was wir alle dann an unserem Tisch bereden.
Und hat er alle Fragen beantwortet?
Teilweise. Nicht alle, aber teilweise. Ja. Es gab auch kritische Fragen. Ja. Das ist halt bei ihm immer ein bisschen, ja.
Konnte er damit umgehen?
Nicht so ganz, ja. Weil das ging dann gegen ihn mehr und dann konnte er nicht so richtig damit umgehen.
Das zeigt ja auch so ein bisschen, wie Fitzek tickt.
Ja, da fühlte er sich offenbar so ein bisschen angegriffen. Man muss dazu sagen, ja, der Jugendfreund wollte sich explizit nicht vor der Kamera äußern, was seine Bewertung dieses Königreiches und so weiter angeht. Die kennen sich halt lange persönlich und auch wenn er da eine etwas andere Meinung hat zu den Sachen als Peter Fitzek selber, wollte er das nicht vor der Kamera machen.
Das ist total verständlich.
Und das haben wir natürlich auch respektiert und sehe auch so, dass man das ganz gut nachvollziehen kann. Er hat allerdings erzählt, dass sie alle auf ihn eingeredet haben, dass das mit diesem führerscheinlosen Fahren, dass er das doch lassen soll, es doch nur Ärger bringen. Und da hat er dann gesagt, ja, das hat er auch gemacht. Da muss man sagen, das hatte natürlich eine ganz praktische Folge, nachdem die Behörden dann wach geworden waren. Dann wurde er auch wirklich massiv kontrolliert und dann saß er auch deshalb mal im Gefängnis. Und dann hat man ja, das ist ja auch eine interessante Geschichte, sich dann an der Stelle, weil man brauchte ja die Autos, um sich fortzubewegen, hat man halt einen eingetragenen Verein gegründet, Verteilen, der ist jetzt auch mit dem Vereinsverbot verboten worden. Und dieser Verein, der, wie der Abwickler sagt, nie Vereinsvermögen hatte, dieser Verein hatte die ganzen Autos gelistet, aber damit war eine gewisse Legalisierung verbunden, weil so pragmatisch war man dann doch. Also auch der König wollte nicht zu Fuß gehen. oder getragen werden.
Ja, nun sitzt er in Untersuchungshaft zusammen mit drei weiteren Anhängern. Edgar, weiß man denn jetzt schon, wann der Prozess losgehen wird?
Das wird definitiv noch eine ganze Weile dauern. Es wird ja jetzt hinter den Kulissen weiter ermittelt. Die ganzen Sachen, die beschlagnahmt wurden, werden ausgewertet. Und ich denke mal, bis die Bundesanwaltschaft überhaupt Anklage erheben wird am Oberlandesgericht, wird wahrscheinlich mindestens noch ein halbes Jahr vergehen, wenn nicht gar länger.
Ich danke euch für dieses Gespräch, Edgar Lopez.
Vielen Dank.
Und Thomas Datt.
Vielen Dank.
Und auch allen, die zugehört haben, ein herzliches Dankeschön. Den Film Das Ende vom Königreich Deutschland von Thomas, Edgar und ihrem Kollegen Clemens Lotze findet man in der ARD-Mediathek und als Exactly-Film auf YouTube. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare freuen. Von MDR Investigativ hinter der Recherche gibt es alle 2 Wochen montags eine neue Folge. Um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es auch immer in unseren Shownotes und unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Die nächste Folge erscheint am 11. August. Bis dahin, machen Sie es gut.